Ja, es wurde geboren der König der Juden, wie ihn die Weisen suchen. Aber Wow-Effekt war da wenig dabei. Da draußen irgendwo in einer Art Stall. Mal abgesehen eben von dem Stern, den nur ein paar Leute wahrgenommen haben und sich ein ganz paar wenige auf den Weg gemacht haben, zu sagen, da muss irgendwo dieser König geboren sein. Natürlich war es auch Wow-Effekt bei dieser Freiluft-Gospel-Konzert, das die Engel für die Hirten veranstaltet haben. Aber auch da war eher eine beschauliche Anzahl von Zuhörern im Verhältnis zu den viel tausend mal tausend Engeln, die gesungen haben. Also die Effizienz von diesem Auftritt kann man in Frage stellen. Ansonsten ging das Ganze recht unbeachtet vonstatten, als der König in diese Welt kam. Aber es war nicht unangekündigt. Wir haben Ankündigungen in Fülle. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen und die Propheten, die uns dort berichten über das, was sie gesehen und geschaut haben, viele Ankündigungen. Du Bethlehem in Ephrata, die kleine Stadt, aber aus dir soll der König kommen. Du Juda, du sollst es sein, aus dir soll der Fürst kommen, der regieren wird, auch über die Völker. Und so haben wir Ankündigung über Ankündigung und können lesen. Und dann geschah das Ganze doch unspektakulär, verborgen, hinein in eine kleine Krippensituation irgendwo am Rande des Weltgeschehens. Das war die erste Ankunft. Und die Propheten konnten sich das auch nicht so richtig vorstellen. Unser Petrusbrief schreibt, nach dieser Seligkeit, also dem Erscheinen des Messias, des Christus, haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch. Gesucht und geforscht, ja. Die haben das überlegt und bedacht und Gott gefragt und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Also sie haben schon den Geist, die alttestamentlichen Propheten haben schon etwas von diesem Geist des Messias, des Christus in sich gehabt und dann geforscht und überlegt, wie wird das sein? Wie wird das sein mit dem Kommen auf die Zeit und wie die Zeit sein wird, was für eine Zeit? Und was ihnen klar war, dass zuvor das Leiden über den Christus kommt. Dieser Messias wird ein Leidender sein und dann aber auch Herrlichkeit. Dann wird es auch mächtig und prächtig sein. Wie geht das alles zusammen? Und ihnen ist deutlich geworden, sagt der Petrus, dass sie es nicht sich selbst gedient haben mit dieser Botschaft. Das war nicht für sie und ihre Generation, sondern diese Ankündigungen, die sind weit gegangen. Sondern euch dienen sie mit dem, was sie nun verkündigt haben. Und wir haben euch dieses Evangelium von dem Jesus, von dem Christus verkündigt. Also die Alten wussten etwas davon, da kommt ein Christus, da wird Leiden dabei sein, da wird Herrlichkeit dabei sein, wir haben einzelne Aspekte, aber wie genau sich das vollziehen wird, da lag doch manches im Fragezeichen offen und sie waren gespannt. Freue dich Welt, dein König kommt. Das basiert auf Psalm 24. Mach dich bereit, mach die Tore auf, mach die Herzen weit. Ja? Kommt, dieser König, der soll bei mir einziehen. Bernhard von Clairvaux hat einmal gesagt, das ist übrigens der, dessen Orden hier dieses Kloster gegründet hat, ein Reformorden eigentlich, die mit Armut und Dienst für die Menschen da sein wollten. Der hat gesagt, Christus muss dreimal kommen. Einmal in die Krippe. Ein zweites Mal wird er in der Herrlichkeit wiederkommen. Ja, in einer ganz anderen Weise, darüber reden wir gleich. Und ein drittes Mal muss er in dein Herz hineinkommen. Das sind die drei Kommen des Christus. Und wir reden darüber gleich weiter. Freue dich, Welt, dein König kommt. Jawohl, das ist Advent. Das feiern wir und das singen wir jetzt auch in unserem Herzen und mit euch. Ihr habt gemerkt, dass wir zwei verschiedene Textversionen hatten, aber das ist manchmal so, wenn man vom Englischen herkommt, dann gibt es die eine Variante und die andere Variante. Die Grundaussage war die gleiche: Freue dich, Welt, denn dieser König kommt. Das ist nun das erste Kommen, von dem wir an Weihnachten dann besonders sprechen und drüber nachdenken. Jetzt gibt es aber auch das zweite Kommen, sogenannte zweite Kommen, von dem wir sprechen. Jesus hat mit den Aposteln in ähnlicher Weise, wie wir es im Alten Testament kennen, auch im Neuen Testament davon gesprochen, dass er kommen wird. Und in welcher Weise, darüber wollen wir heute Morgen etwas miteinander nachdenken. Nach dem Kreuz und der Himmelfahrt heißt es, dass Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Er sitzt als König zur Rechten Gottes. Ihm ist gegeben alle Macht und in unserem Glaubensbekenntnis sagen wir, wir haben das letzte Woche schon davon gesprochen, vom Glaubensbekenntnis, dass das nizäische Glaubensbekenntnis, das in allen Kirchen, in den Ostkirchen, bei den Katholiken, bei den Evangelischen, besonders an den Feiertagen gesprochen wird, er sitzt zur Rechten des Vaters und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Zu richten die Lebenden und die Toten, darüber haben wir schon gesprochen, seine Herrschaft wird kein Ende sein. Er wird wiederkommen. Das heißt, hier ist eine Bewegung, ein Er kommt. Das hat Jesus versprochen, das hat er uns angekündigt, er kommt wieder. Und was bedeutet das für uns als Gemeinde, wenn wir einen wiederkommenden Herrn erwarten? Nun, ein bisschen ist das so, wie in den, entschuldigt, ihr wisst, ich mag alte Western, ja, da ist das der Held, der auszieht und dann gebeten wird, aber pass auf dich auf und er verspricht, ich komme wieder. Ja. Und ich wundere mich an dieser Stelle bei den Western immer, als ich denke, mit welcher Gelassenheit und Sicherheit sprechen die Helden dieses Wort aus, ich komme wieder, ganz bestimmt. Und dann gehen sie los mit ihren Knalldingern da. Und es passiert mordsmäßig Action. Woher nehmen die diese Sicherheit? Ist das so ein bisschen amerikanischer positive Weltanschauung oder so? Jesus hat uns versprochen, ich komme wieder. Woher er die Sicherheit nimmt, das kann ich mir denken, ja, weil er mit dem Vater verbunden ist und das vom Vater her gewusst hat. Und er hat das in vielen Geschichten beschrieben. Er hat das immer wieder gesagt, was das heißt, wenn er wiederkommt und was dann passiert und wie das sein wird. Und dass das eine großartige Sache ist. Er wird wiederkommen. Ja? Und das wird im Neuen Testament beschrieben mit dem Kommen, mit dem Erscheinen und mit Offenbarwerden. Also verschiedene Begriffe, die das andeuten, was passieren wird. Und wie das im Einzelnen von sich geht, dass das, was jetzt, wir sagen, im Himmel verborgen ist, was wir so auch nicht sehen können, diese Regierungsmacht des Christus, der zur Rechten Gottes sitzt, wie das Erscheinen aussehen wird, das Offenbarwerden aussehen wird. An einer Stelle sagt Jesus und dann später auch die Engel, die bei den Jüngern sind, als Jesus zum Himmel auffährt, er wird kommen in den Wolken. Ja. Hat man jetzt tolle Gemälde von der Wiederkunft Christi mit den Wolken, gewaltige Wolken. Heute kann man das auch wieder ein bisschen anders deuten, in den Clouds. Ja. Und es wird der Tag kommen, wo auf einmal auf allen Handys und auf allen Fernsehern und auf allen Smartuhren und überall auf einmal werden wir den Herrn kommen sehen, ja, in den Clouds, in den Wolken. Alles wird stillstehen und übertragen wird die Wiederkunft des Herrn. Alle werden es sehen. Das ist das Wesentliche an diesem zweiten Kommen, ja, dass es offenbar sein wird, dass es offensichtlich sein wird, für alle sichtbar. Ob das jetzt so sein wird oder welche Technik bis dahin ist oder ob Gott überhaupt auf diese Technik angewiesen ist und das nicht ganz anders machen wird, das brauchen wir uns ja auch gar nicht ausdenken. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Aber wenn man drüber nachgrübelt, so wie die Alten, ja, von denen wir vorhin, die Propheten, über die Zeit und wie die Zeit sein wird, haben sie sich Gedanken gemacht und dann war es doch ganz anders. So auch bei uns, ja, wenn wir uns vorstellen, ja, mit den Clouds, könnte natürlich so, es kann auch ganz anders kommen. Er kommt wieder. Und was ist das Wesentliche daran, dass er wiederkommt, zu uns zurückkommt, worauf wir uns einstellen können? Also, es gibt so ein paar wie geöffnete Türen, die uns das Neue Testament zeigt. Geöffnete Türen, Einblick in den Himmel, und wir schauen in den Himmelssaal hinein und da strahlt sozusagen der Lichtglanz dieser zukünftigen Herrlichkeit heraus. Und an einigen Stellen der Bibel kriegen wir so eine kleine aufgemachte Tür. Und dann können wir da mal hineinschauen, was da sein wird. Da ist zum Beispiel die Tür, die aufgemacht wird, und wir sehen ein großes Hochzeitsfest. Eine riesige Feier, die da geht. Da richtig was los ist, ein Festmahl, an dem die Völker beteiligt sind, wo gefeiert wird, große Feststimmung ist. Und Jesus erzählt verschiedene Geschichten. Im Alten Testament haben wir Geschichten von diesem großen Fest, ja. Hochzeit. Es wird sein wie Hochzeit, ein großes Hochzeitsfest. Alle sind fröhlich. Das ist die eine Möglichkeit. Dann tut uns wieder ein anderes Tür auf und wir können hineinschauen und sehen, wow, eine ökologische Verwandlung findet statt, die eine Befriedung der Ökologie schafft. Die Tiere werden friedlich beieinander sein. Und schon das ist ja für uns völlig, reißt ja all unser Denken auseinander. Wie soll eine Ökologie funktionieren, wo eine Amsel keinen Wurm mehr frisst? Wie soll das Ganze, ja, große Fische fressen kleine Fische, wenn das alles nicht mehr ist, sondern es ist kein Tod mehr, sondern sie sind friedlich, Löwe und Lamm liegen beieinander, das sind die Bilder. Ja? Eine völlig neu geordnete Ökologie, über der das große Wort des Friedens steht. Friedens, Frieden, Shalom. Für die Menschen, Frieden für die Natur, die jetzt noch seufzt und ächzt. Haben wir letzten Sonntag den Text auch von gesprochen. Also eine zweite Tür des Friedens, die auch die Verwandlung dieser Welt mit einbezieht. Eine dritte Tür, die aufgeht, ist die Tür der Klärung, wo all die Reibereien, die jetzt noch da sind, all die Ungerechtigkeit, all das, was Menschen antun, all das gegeneinander geklärt wird vor Gott. Da kommt vielleicht nicht nur so warmes Licht und schönes Licht raus aus der Tür, sondern auch sehr helles und klares Licht, ja, wo geklärt wird. Und das, was wir getan haben, anderen, dafür müssen wir Verantwortung übernehmen, das wird besprochen. Und das, was andere uns angetan haben, dafür müssen sie Verantwortung übernehmen. Auch das wird vor Gott zur Sprache kommen. Es wird geklärt. Das ist die Klärung. Und noch eine weitere Tür geht auf. Und das ist die Tür der Heilung. Ein großer Raum, in dem die Heilung stattfinden wird. Es wird kein Schmerz und kein Leid mehr sein. und es wird kein Tod mehr sein. All das Absterben an uns und in uns, all das Leiden über Krankheit, all das Schmerzliche in unserer Seele, es wird nicht mehr sein. Es wird nicht mehr sein. Das sind die kleinen Türen und Fenster. In Ordnung. Das sind, und die Tür kann da gerade einen Moment auflassen, dass wir einen Moment Luft haben. Gut, Dankeschön. Die kleinen Türen und Fenstern, die aufgemacht werden in die himmlische Welt hinein, von denen Jesus erzählt und sagt, so, das alles habt ihr schon andeutungsweise mal reingeguckt und das wird alles zusammen offenbar werden, deutlich werden, erscheinen. Das wird eine neue Wirklichkeit etablieren, für die wir jetzt noch gar nicht so richtig einen Kopf haben. Aber sie wird kommen. Soon, very soon, bald, ja, bald. Das war die große Erwartung der Christen. Maranatha hieß das hebräische Wort. Herr, komm bald. Ja? Und bald wird er kommen. Diese Erwartung lebt immer noch in uns Christen. Wir reden gleich nochmal darüber, warum lebt die eigentlich immer noch, wenn das bald sich jetzt schon so viele Jahre hingezogen hat. Aber jetzt hören wir zunächst, soon, yes, very soon. I'm going to see the king. Ich werde den König sehen. Bald. To see the king. Wir werden den König sehen. Und dann no more crying. Keine Tränen, kein Schreien, kein Weinen. No more dying. Kein Sterben mehr. Und sollten da Flüsse sein, die wir zu überqueren haben bis auf dem Weg dahin. Sollten der Berge sein, die wir zu überwinden haben. Gott wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Das habt ihr uns eben zugesungen. Ja. Gib uns, was wir brauchen, um dieses neue Land des Königs zu erreichen. Wir sind gekommen von allen Nationen und Gott kennt jeden von uns mit Namen. Jesus ist für uns gestorben und hat unsere Sünden von uns genommen. Und deswegen können wir unsere Leben auch für Jesus niederlegen. We are going to see the King. Wir werden den König sehen. Das ist das Versprechen, was uns Petrus auch im ersten Petrusbrief gibt. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der gute Hirte, so spricht er da von Jesus als dem besten aller Hirten, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Was das bedeutet, mit der Krone auf sich hat, darüber denken wir nächsten Sonntag nach. Aber er wird erscheinen, diese feste Gewissheit haben wir. Und warum kommt er noch nicht, wenn er doch soon, yes, very soon, bald, gar bald kommt, wenn das die Erwartung in den Gemeinden war, Herr, komm doch bald, und das Gebet. Darüber hat sich Petrus auch Gedanken gemacht und im zweiten Petrusbrief können wir etwas davon lesen, wie er auf diese Frage eingeht und wie er mit den Gemeinden dort in der heutigen Türkei über diese Frage nachdenkt. Es kommen Spötter und sagen, wo bleibt denn seine versprochene Wiederkunft? Denn nachdem unsere Väter entschlafen sind, bleibt es, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Es ändert sich ja doch nichts. Die Menschen kommen, die Menschen gehen. Dieses Versprechen von Jesus mit Wiederkunft, das ist doch ein bisschen abstrus. Das passiert ja sowieso nicht. Und der Petrus geht dann darauf ein mit verschiedenen Argumenten und die Hauptsumme dieser Argumente in Vers 9 sagt er, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es manche meinen. Vielmehr, er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr finden. Das ist der eigentliche Grund, warum wir noch zu warten haben. Der eigentliche Grund ist, dass der Herr Geduld hat mit uns, mit der Gemeinde und mit den Menschen überhaupt und dass sein großer Wunsch ist, dass in dieser Welt noch ganz viele mit dazukommen, um mit dabei zu sein. Und über dieser Zeit steht die Geduld. Und was er sich wünscht, ist, dass Menschen die Gnade Gottes erfassen, dass sie das kapieren, dass sie mit ihrem Leben dazukommen und sagen, hey, ich will auch auf diesen König warten. Ich will auch in dieses Promised Land, in dieses neue Land, unter diese Königsherrschaft Gottes, wenn das sichtbar wird. Ich möchte dabei sein. Ich möchte umkehren zu diesem Jesus hin, mein Leben danach ausrichten. Dabei sein, mitmachen, mich darauf vorbereiten. Also es ist eine Sache der Geduld. Und jetzt ist es an uns zu überlegen, wie wollen wir damit umgehen. Ich weiß nicht, zu den Zeiten vor Corona, als wir noch reisten, ja, ich bin in meinem Beruf viel mit der Bahn unterwegs gewesen. Und wenn man dann in Stuttgart am Hauptbahnhof steht, von da ging es meistens los, und die Ansagen, ja, der Zug hat ein paar Minuten Verspätung. Die Vielreisenden, die wissen dann schon, oh, das klingt nicht gut. Wenn dann noch nicht mal ein richtiger Grund, dann kommt technischer Defekt, aha. Und dann werden es auch mal ein paar Minuten. Und es ist nicht selten gewesen, dass wir da uns die Beine im Bauch gestanden haben. Nicht schön, langweilig. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir stehen am Bahnsteig und warten eigentlich drauf, dass die, die mit uns verreisen wollen, noch kommen. Und die kommen nicht. Ja, und die Uhr rinnt runter und mal, jetzt muss der Zug gleich einfahren, aber mein Freund ist noch nicht dabei, mit dem ich verreisen will. Mein Kollege ist noch nicht dabei, meine Familie ist noch nicht dabei. Die sollten doch auch mitkommen. Dann bin ich auf einmal dankbar für jede Minute, die der Zug etwas später kommt. Weil das die Chance gibt, ich kann sie nochmal, wo seid ihr denn, wo bleibt ihr denn? Der Zug fährt gleich ab, ja, beeilt euch. Das ist die Situation, in der wir sind. Und wir können uns entscheiden, uns hinzusetzen auf den Bahnsteig und zu grummeln und sagen, ja, schon wieder nicht, nochmal verschoben, es kommt ja nicht. Was ist das eigentlich mit der Verzögerung, die der Herr da hat? Eigentlich hätte ich ja schon Lust darauf, falls es wirklich so in uns ist. Wenn wir überhaupt zu denen gehören, die sagen, eigentlich könnte die Wiederkunft, ich brauche nicht diese neue Wirklichkeit Gottes, ich finde die jetzige, bei allem Makel, die sie hat, eigentlich noch so schön, warum soll ich auf eine neue Wirklichkeit Gottes warten? Mir geht es gerade doch so gut, mit Corona immer noch so gut, dass ich eine neue Wirklichkeit, dann wird es Zeit, dass wir ins Leben gucken, mit Menschen zusammenkommen und dass wir in die Bibel gucken und schauen, wo diese Türen aufgehen und was das bedeutet, dass in uns eine Sehnsucht wächst nach diesem Königreich und dem Kommen des Königs. Und dass wir unser Leben von daher darauf einstellen. Und das ist, was die Bibel eigentlich will. Hier bleibt manches offen, wie das im Einzelnen sein wird. Und so, da gibt es manche Fragen und dann kann man sich auch unter Christen darüber diskutieren, wird das so werden oder wird das so werden? Und da kann man lange Stunden drüber reden. Aber das Eigentliche, was Jesus wollte, warum er die Geschichten erzählt hat von dem Kommen, und wir haben vor 2 Wochen diese mit den Männern und den Talenten und sowas, gibt da noch ein paar Talente für euch zum Mitnehmen. Ja, das sind alles Geschichten, die drehen sich nicht darum, wie das im Einzelnen dann mal sein wird, welche Art von Cloud wir da mit dem Messias, mit dem Wiederkommen sehen werden, sondern die drehen sich eigentlich darum, dass die große Frage ist, findet unser Leben jetzt einen Rahmen, ja, einen Rahmen, der von dieser Zukunft her bestimmt ist? Was macht das aus, wenn ich auf so eine Zukunft warte, wenn ich über das Thema Sinn meines Lebens nachdenke? Was verändert das, wenn ich über das Thema Erfolg nachdenke? Gestern Abend hat uns Helmut Wurm ein bisschen mit hineingenommen in seine Weihnachts- und Adventsgedanken zum Stichwort Erfolg, ja? Oder Misserfolg. Wie verändert sich meine Lebenssicht auf bestimmte Themen? Was ist eigentlich Glück für mich? Und kann von dieser neuen Welt Gottes her die Themen meines Lebens eine neue Füllung, einen neuen Rahmen bekommen. Darum geht's. Und zurzeit liegt einer meiner ehemaligen Kollegen auf Intensivstation, beatmet, Corona, ja, im künstlichen Koma, verheiratet, aber sie bekommen keine Kinder. Das war nicht das Glück, was sie sich erträumt haben. Aber er ist an einem theologischen Seminar und ist der Vater der Studenten, die Seele im Haus. Und einer der jungen Studenten, der jetzt fertig ist, Pastor ist hier in der Nähe, mit dem war ich die Woche in Kontakt, der sagt, weißt du, als ich die Nachricht gekriegt habe, ich habe erst mal geheult. Mein Kollege hat sein Leben eingesetzt und Glück anders definiert. Mit seiner Frau zusammen sind sie Eltern für lauter Studenten, Seele, und begleiten die, weil das ihnen von Gott als Aufgabe zugebracht wurde und sie haben es angenommen. Entsprechend dürfen wir unser Leben einstellen von den Zukunftstüren Gottes her, die er uns aufgemacht hat, und mit dem Menschen aushalten, der im Leiden ist, und sagen, Gott lässt dich da nicht los und es gibt auch eine Zukunft für dein Leiden, selbst wenn sie es jetzt hier nicht löst und auflöst und du glücklich und schmerzfrei und bewegungsfähig sein wirst. Nein, es wird eine Zeit kommen, wo Gott dein Leiden auflösen wird. Und so lange bleibe ich an deiner Seite. Ich will mitleiden und aushalten mit Menschen. Ich will mich vorfreuen auf die Zeit mit Menschen. Und wir als Gemeinde haben die Aufgabe, nicht irgendwo auf dem Bahnsteig rumzusitzen und zu sagen, naja, Hauptsache wir sind schon mal da, sondern loszuziehen und zu sagen, hey, anrufen, da ist noch Platz, es ist noch Zukunft da, es ist noch Raum. Wir würden dich gerne mit dabei haben. Komm mit dazu in die neue Wirklichkeit Gottes. Die kommt, fest versprochen, so wie das beim ersten Mal auch gewesen ist. Und da hat es auch eine Weile gedauert. Und die Leute haben gedacht, wann und wie wird das werden? Aber es ist gekommen und so fest versprochen hat Jesus uns auch, es wird kommen, die neue Zukunft. Und ihr dürft dabei sein. Zeit zur Umkehr, Hinkehr zum Einstellen, seid bereit, bereitet euch vor, freut euch darauf, beschäftigt euch damit, damit es eure Gedanken, euer Leben auch entsprechend prägt. Amen. Wir beten. Herr Jesus, du bist würdig, voller Wert und voller Herrlichkeit und Macht. Und das sehen wir alles jetzt noch gar nicht so, sondern wir sehnen uns danach, manchmal sehr auch im Hier und Jetzt schon etwas davon zu spüren, dass du ins Leben von Menschen hineinsprichst, heilend oder klärend und ordnend. Oder uns etwas von dieser Vorfreude noch deutlicher spüren lässt. Aber wir wissen, wir glauben deinem Versprechen, dass wir auf eine Zeit zugehen wird, in der es ganz anders sein wird. Und du möchtest uns daran beteiligen und wir dürfen uns heute schon darauf einstellen und das wollen wir mit unserem Leben tun. Unsere Perspektiven, unsere Haltungen, wie wir Dinge behandeln, was uns wert und wichtig ist, immer wieder von dir und deinem Wort her neu bedenken. Und dazu hilf uns jetzt auch in der neuen Woche, in all der Unsicherheit und in dem, was vielleicht an neuen Herausforderungen auf uns zukommen wird, dass wir schauen, was ist das, was für uns dran ist. Womit können wir dich ehren? Und dazu gib uns dann auch die Kraft, das zu tun. Und all denen, die für uns im Einsatz sind, in den Kliniken, als verantwortliche Politiker, als Menschen, die forschen, denen gib auch Kraft und Gelingen und Einsicht und Kenntnis. Und denen, die leiden, auch schwer leiden unter Corona, denen sei nahe. Und anderen auch, Herr, Wir denken an die vielen Flüchtlinge, an die Kriegsgebiete, an Hunger, an Katastrophen, die stattfinden, und vieles davon kommt gar nicht mehr in unsere Nachrichten rein, weil kein Platz dafür ist. Wir meinen, dafür keinen Platz zu haben. Danke für all die, die sich mühen und hingehen und auch in deinem Namen helfen und Hilfe leisten. Lass uns da auch großzügig sein und unterstützen. Und wir bitten, dass du uns auch durch diesen Sonntag weiter begleitest und uns hilfst im Nachdenken, dass wir zur Ruhe kommen, nicht aus Panik und Angst, sondern aus dem Vertrauen zu dir leben. Amen. Du bist würdig. Jesus ist würdig.